gesunde Geschwister und Herkunftsfamilie. So, das war jetzt der wissenschaftliche Teil. Was findet statt? Konkurrenz um Aufmerksamkeit innerhalb der Geschwisterbeziehung. Der Konkurrenzkampf geht aus zugunsten vorübergehend des Krankengeschwisters. Umkehrung der normativen Geschwisterrolle, damit ist gemeint dieses Vorbeiziehen. Der ältere Bruder, die ältere Schwester, sogar intelligenter und vielleicht besser aussehen, was weiß ich als ich, wird der Kleine und ich ziehe an dem vorbei. Kompensatorisches Erfüllen enttäuschter elterlicher Erwartungen, das hatten wir auch noch nicht. Also das ist ja an mir vorbeigegangen, ich war ja der Idiot der Familie, also das schwarze Schaf, das ist eine perfekte Rolle. Ich habe noch einen kleineren Bruder, Nachzügler, den hat es voll erwischt. Der musste all die Erwartungen seines großen Bruders, der, unter dem er viel mehr gelitten hat als ich, weil er die ganze Zeit zu Hause gelebt hat, musste der erfüllen. Okay, also den hat es erwischt. Dem haben ganz klar, der hatte den Eindruck, dass er diese Erwartungen, er hatte nicht den Eindruck, das geht ja anders. Gell? Also der hat quasi den elterlichen Auftrag erfüllt. Mein Vater, also von mir hätte man das nie erwartet. Und ich werde nie vergessen, als ich meinem Vater sagte, nee, der hat es in der Zeitung gelesen, dass ich zum Professor berufen bin, der ist in Ohnmacht gefallen. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Aber die Chance war, im Windschatten groß zu werden. Du meldest dich? Nee?
Das bezieht sich jetzt auf was anderes. Vorhin hast du gesagt, dass von vielen Geschwistern kam, dass sie sich verstellen müssen gegenüber anderen. In welcher Hinsicht?
Gute Frage, da muss ich mich jetzt erinnern. Also eine Rolle präsentieren. Eine Rolle präsentieren. Also verstellen im Sinne der fitten, starken, klaren, unproblematischen. Also dass sie diese in der Familie eingeübte oder transportierte Rolle, dass sie die nach draußen geben. Guck doch mal die drei fitten Mädchen hier an. Die machen doch auch, die machen doch einen voll auf fit. Gell? Bitte.
Ja,
ihr seid ja auch fit, ihr macht nicht nur fit.
Ja, nur das Ergänzen. Die Außenwahrnehmung meiner Person von anderen ist auch immer die strukturiert, weiß genau, was sie will, macht ihren Weg. Und immer wenn ich das gehört habe, habe ich immer gedacht, worüber reden die? Das stimmt doch überhaupt nicht. Aber natürlich ist irgendwo eine Wahrheit dran, es ist wirklich meine Wahrheit, aber ja, das kommt daher, dass man sozusagen diese enttäuschten Erwartungen kompensiert. Zumindest ein Kind soll doch dann wenigstens gelungen sein, ja, wenn das andere schon so defizitär ist und den Eltern so viel Mühe und Kummer bereitet.
Und man hat gelernt, dass man was leisten muss, um ausreichend zur Kenntnis genommen zu werden. Bei dir ist das auch angekommen, gell? Aber du willst nichts dazu sagen, aber nicht. Nein? Okay, bei dir, ja? Ja? Okay, okay.
Also ich habe nicht. Also ich war schon immer die, also einfach vom Wesen her, die sehr viel strukturiertere. Und es war natürlich in Krisensituationen so, dass ich dann das Ruder in die Hand genommen habe für alle und gesagt, so, jetzt kümmere ich mich mal, bis mein Vater mich irgendwann anguckte und meinte, darf ich jetzt mal? Ich bin übrigens der Vater. Ach ja, richtig. Und. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie, ja, also sozusagen in der Beziehung zu meinen Eltern, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre, dass ich irgendwelche Erwartungen hätte erfüllen müssen oder so. Das war.
Du warst dem so.
Ja, tatsächlich. Meine Mutter ist von klein auf an. Also das war eher so, dass meine Schwester das Gefühl hatte, mir hinterherlaufen zu müssen, was, glaube ich, das größere Problem war.
War deine Schwester älter oder jünger als du? Jünger. Wahn- und Koevolution familiärer Beziehungen, das war nur bei einigen, also bei euch müsste man ein bisschen suchen, ob es bei euch sowas auch gibt. Ich sage mal, wie sich das bei uns dargestellt hat. Man hat ja eine gemeinsame Biografie, man hat gemeinsame Eltern, man hat gemeinsame Geschichten und die Wahnbildung in einer Psychose sind ja, wie wir heute wissen, nicht irgendwelche Zufallsprodukte, sondern beziehen sich auf irgendwie verschrobene biografische Erfahrungen. Diese biografischen Erfahrungen teilen die Familienmitglieder. Kurz gesagt, mein Vater war bis zum Ende seines Lebens Faschist. Das war ein Goethes, so Nazi halt. Gell? Und in der NS-Zeit hat er auch entsprechende Rollen inne gehabt. Und nach dem Krieg, Freunde der Waffen-SS, haben die sich bei uns in der Gegend auf der Heldenburg getroffen, mit der Lale Andersen, die angeblich eine Anti-Nazi war, stimmt gar nicht, die hat dann da ihre Lieder gebrettert. Jedenfalls, das haben wir als Kleinkinder alles erlebt. Irgendwann hat man mir auf einer Straße im Dorf Nazi hinterhergerufen, was ist ein Nazi? Komischerweise habe ich mich irgendwann wieder daran erinnert. Wenn mein Bruder psychisch krank wurde, hat er, das wurde natürlich irgendwann zugedeckt, gell, hat er grundsätzlich diese Nazi-Vergangenheit thematisiert in seiner Psychose. Also er hat entweder hat er sich von der NS, von Waffen-SS verfolgt gefühlt oder hat mein Vater in dem Zusammenhang angegriffen oder hat er eine Zeit lang bei den Farbwerken Höchst gearbeitet. Dann hat er die NS-Vergangenheit der Farbwerke Höchst plakatiert als Beschäftigter der Farbwerke Höchst. So, und das hat verständlicherweise meine Mutter stark beeindruckt, außer dass er eine Psychose hatte mit dem Inhalt und mich voll aus dem Puschen gehauen. Weil ich natürlich als strenger, strammer Linker das ziemlich schräg finde, dass der auf einmal so mit Nazi, vielleicht sogar mit Nazi-Parolen rumläuft, sodass das zwei Effekte hat. Nummer eins, für Geschwister ist möglicherweise die Inhalte, sind die wahren Inhalte gefährlicher als für alle anderen. Das müssen wir mal in geschlossenem Kreise diskutieren, ob dem einen oder anderen was dazu einfällt. Und bei mir hat sich das so ausgewirkt, dass es mir sehr schwer gefallen ist, in irgendeiner Weise darauf Bezug zu nehmen, weil wir mussten ja die Situation irgendwie managen. Ja, du bist gut strukturiert, du hast dann alles gemacht und mir jetzt die Puschen weggehauen, weil da quasi die Nazi-Vergangenheit meiner Familie thematisiert wurde. Für was für eine qualitative Studie. Das Moratorium, bin ich heute der Auffassung, hat unter anderem die Funktion, eine positive Beziehung zum Geschwister zu schützen. Also nicht nur die eigene, der eigenen Entwicklung förderlich zu sein, sondern um die Nähe zum Geschwister nicht völlig zu gefährden, indem ich einen Abstand nehme. Vielleicht ist richtig, vielleicht ist alles ein bisschen spekulativ jetzt. Und dann das klassische Stigma-Problem hat man auch. Die Erkrankung des Geschwisters führt für alle zu gravierenden Veränderungen der familiären Rollen, das weiß jeder von uns, aber wissenschaftliches Ergebnis, die Veränderungen in den Geschwisterrollen sind die gravierendsten in der Familie. Die gravierendsten. Dazu gibt es inzwischen Literatur. Die sind viel gravierender als die Veränderung der Elternrolle, weil die Elternrolle wird ja, also geflapst gesagt, wird nur verstärkt. Also man spielt die Elternrolle länger und man spielt über eine gewisse Zeit hinaus. Seine Schutzfunktion über eine Zeit muss man hinausführen, die, wo es eigentlich zu Ende ist, wo er sich verselbstständigen sollte. Während für die Geschwister verändert sich alles innerhalb der Familie, schlagartig mit der Erkrankung. Und das in einem für die Entwicklung sensiblen Alter. Das hast du ja ganz deutlich gesagt. Das ist nicht irgendwann, wenn du dann mal 45 bist und da wird jemand krank, da steckst du doch locker weg. Mit 35 steckst du schon locker weg. Also für dich, es haut nicht deine Entwicklung durcheinander, aber mit 15 und dann die ganze Familienstruktur ist durcheinander, das ist für Kinder ein hartes Ei. Aber, das ist eine Studie von Krautgartner und anderen, im Vergleich zu allen anderen Familienrollen fühlen sich Geschwister am wenigsten belastet. Weniger belastet als Partner, weniger belastet als Eltern. Das ist was man irgendwie auch nochmal durch Überlegung aufklären muss. Kinder kamen da nicht drin vor übrigens in dieser Studie. Die sind damals noch nicht zur Kenntnis genommen worden. Ganz klar. Also ich würde mal sagen, das, was man zu Geschwistern sagt, einen großen Teil davon kann man fast deckungsgleich auf Kinder übertragen. Es gibt ein paar Differenzen. In dem nächsten APK-Beitrag ist unsere Diskussion dazu, weil wir haben da, du warst ja dabei, als wir das diskutiert haben. Und vieles ist ja bei den Geschwistern und bei den Kindern gleich. Bei den Geschwistern hauen ein paar Sachen einfach viel massiver durch. Okay, aber das ist schon überraschend, dass sie sich subjektiv, also statistisch gesehen, in der Breite, weniger belastet fühlen als Eltern und Partner, obwohl die objektive Belastung möglicherweise sogar höher ist. Die Aufmerksamkeit, das ist nun alter Hut inzwischen für uns, konzentriert sich auf das erkrankte Kind. Aufgrund der Belastung und herausfordernder Eltern gerät das gesunde Kind in den Windschatten der elterlichen Aufmerksamkeit, aber nicht elterlichen Fürsorge. Das ist mir wichtig. Das habe ich als neuerdings da drin. Das habt ihr ja auch so eigentlich bestätigt. Es ist ja nicht so, dass die Eltern sich nicht mehr um euch gekümmert hätten, das durch hätten verwahrlosen lassen. Aber das, was man eigentlich gerne als Aufmerksamkeit hätte, das bekommt man nicht. Es sei denn, man wird auffällig, indem man zum Beispiel eine Bulimie entwickelt.
Also jetzt spreche ich als Vater zweier älterer Geschwister einer behinderten Schwester. Diese Unterscheidung ist wichtig, Aufmerksamkeit und Fürsorge. Was passiert dabei Eltern in solcher Situation? Wir gerieten in das Spannungsfeld im Umgang zwischen zwei Kindern auf dem Weg in die Pubertät, auf dem Weg in eine Loslösungsgeschichte, wie auch immer. Und auf der anderen Seite ein Kind, das rund um die Uhr und zu 100% Pflege, Fürsorge, Unterstützung, Begleitung gebraucht. Wir waren verwirrt. Und wir waren sozusagen als Eltern zwischen diesen beiden Polen der ganz unterschiedlichen Art von Aufmerksamkeitsnotwendigkeit durcheinander und konnten wahrscheinlich den beiden Älteren gegenüber oft nicht mehr angemessen reagieren.
War nochmal wichtig, aber ich glaube, das haben wir schon noch durch die Diskussion vorher, ist klar. Also die Eltern machen das nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie in ein zusätzlicher Punkt, oft möchten die Eltern, das ist noch eine andere Form von Erklärung, bei dir war es noch eine viel härtere, die gesunden Geschwister schützen. Also wir haben auch mal eine Diskussion gehabt, wo Eltern und Geschwister da waren. Das war übrigens auch hier in Halle, wenn mich nicht alles täuscht. Hatten wir mal ein Geschwistertreffen und haben sich zwei Eltern reingeschlichen, die wir nicht mehr rausschmeißen konnten, oder ich hätte sie gern rausgegeben, ging nicht. Und dann hat die eine Mutter ganz klar gesagt, ja, aber ich wollte doch das gesunde Kind schützen, das habe ich mit dem nicht diskutiert, das habe ich dem nichts erzählt, das habe ich rausgehalten, und haben die Geschwister sich ganz massiv darüber beschwert. Aber es war gut gemeint, in Anführungsstrichen. Übersehen man, Frage, kann es sein, dass Eltern die engen, egalitären Beziehungen der Geschwister zueinander übersehen, auch zwischen dem erkrankten und dem gesunden Geschwister? Denn durch dieses Verhalten der Eltern wirken sie zusätzlich trennend in die Geschwisterbeziehung ein, weil die sehr unterschiedlich behandelt werden, ihr Verhalten sehr unterschiedlich interpretiert wird, und nicht bei allen Geschwistern, bei mir und meinem Bruder war es so, und bei vielen anderen, mit denen gesprochen haben, auch, waren wir uns aber unter diesem, trotz dieser Fremdwahrnehmung, einig und eng. Also ich habe meinen Bruder selten, ich wusste ja, der ist jetzt diagnostiziert und der hat Symptome, aber ich habe ihn, anders als du, es war eine andere Erkrankung, habe ihn nicht als krank und jetzt kann man den nicht verstehen oder so. Gell? Wir haben uns immer verstanden, selbst in seinen dicksten Psychosen habe ich verstanden, um was er wollte und um was es ging. Und das konnten natürlich meine Eltern und die Profis überhaupt nicht realisieren, lange Zeit. Das ging so weit, als ich dann Profi wurde, er war ja schuld, dass in irgendeiner Situation ich mich irgendwie schlau verhalten wollte. Ich will nicht sagen therapeutisch, also ich wollte mich schlau verhalten. Meine Frau war dabei, deshalb kriege ich das immer wieder unter die Nase gerieben. Und da stand er auf und sagt, du, ich will dir mal eins sagen, ich brauche keinen weiteren Profi, ich brauche dich als Bruder. Das fand ich schon ein starkes Ding. Also da habe ich lange dran arbeiten müssen, um das für mich klar zu kriegen. Das ist was anderes, das ist was ganz anderes, auch wenn du die Doppelqualifikation, die wir diskutiert haben. Du verhältst dich anders, du kommst anders, ob in dem Moment als Angehöriger oder als Bruder anwesend bist oder ob du als der Profi von betreuten Wohnen oder Tagesstätte oder Leiter von irgendeiner Einrichtung mit dem bist, und das musst du permanent auspendeln. Und wenn es in die eine oder die andere Richtung zu weit ausschlägt, merken es die anderen. Das wirst du, na gut, du bist der Profi ist und gleichzeitig Geschwister und in beiden Rollen auftritt, so wie ich, seit ich das ja mache, habe dann gelernt, entweder die eine oder die andere Rolle. Und ich merke, ich rede auch anders. Auch bei Vorträgen rede ich anders. Ob ich als Geschwister auftrete oder jetzt hier als Professor für Sozialpsychiatrie und den Leuten erzähle, was die gute Versorgung ist und wie Depression und der ganze Fetz funktioniert. Das ist was anderes. Diese exklusive Nähe der Geschwister zueinander, jetzt kommen wir nun wieder zum Problem, löst bei den Geschwistern massive Hilfsbereitschaft aus, bis hin zu Sendungsbewusstsein. Bei euch beiden hat man das nicht rausgehört, bei mir war das Sendungsbewusstsein. Ich war mir sicher, so wie heute manche Psychiatrieerfahrene, ich musste nur gut, so wie die Soteria-Leute das dann machen, das gab es damals nicht, durch die Psychose begleiten und bei ihm bleiben und dann ist das alles in Ordnung. War ich fest von überzeugt. Das Sendungsbewusstsein. Der Glaube nur durch brüderliche Zuneigung und Nähe und Dabeisein eine schizoaffektive Erkrankung über die Runden zu bringen und vielleicht sogar zu heilen. Soweit kann das gehen aus dieser exklusiven Rolle. Und das Ergebnis ist natürlich eine unerträgliche Hilflosigkeit, was in den Zitaten aus euren Gruppen ja auch drin vorkommt. Diese Hilflosigkeit, wenn man vor dieser Situation dieses kranken Bruders oder dieser kranken Schwester steht, so gern es tun würde und irgendwann das realisieren muss, du kannst nichts machen und musst jetzt irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen. Zum Beispiel die Konsequenz, das abzulehnen. Nein, ich übernehme die Rolle in Zukunft nicht. Das sind ja harte Sachen, das kommt so locker rüber, gell, wie du es gesagt hast. Ich habe das so geklärt und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Dahinter steht ja ein Kampf. Dahinter steht ja auch das Erleben dieser tiefen Hilflosigkeit. Das wird von der Herkunftsfamilie übersehen und das wird vom Hilfesystem übersehen. Diese Dynamiken nach wie vor. Auch die tiefe Trauer aufgrund des Verlustes der bisherigen Schwester, hatte ich in der Diskussion gesagt, wird in der Herkunftsfamilie übersehen, denn sie sind die gesunden und die stärkeren, hatten wir. So, das war so ein Versuch mit dem, was die anderen auch schon erzählt haben, so die innere Dynamik ein bisschen anzudeuten, in der Geschwister stecken. Was machen wir denn? Welche Gefühle, welche Verarbeitungsmöglichkeiten stellen sich für Geschwister ein? Verstärkung der Identifikation mit dem erkrankten Geschwister und gemeinsame Konfrontation gegen die Eltern. Das war, glaube ich, so mein Ding. Wir haben dann gemeinsam, mein Vater und meine Mutter, zwischendurch mal zur Sau gemacht. Ablehnung der Herausforderung und Rückzug, gegebenenfalls nur als Moratorium oder als Entfremdung, will mit dem nichts zu tun, bis hin zu Hass auf die Situation und gegebenenfalls auf das Geschwister mit massiven Aggressionserleben. Die sind jetzt natürlich nicht hier, diese Geschwister. Doch, du hast deinen Bruder.
Absolut gesehen nicht, aber es gab durchaus Situationen, wo ich ihn abgrundtief gehasst habe, wo ich wirklich teilweise auch grenzwertige Fantasien hatte. Also das war so, auf jeden Fall.
Ist in Ordnung. Damit ist gemeint, jemand, der daraus so seine Beziehung auf Dauer strukturiert. Dauernder, andauernder Hass gegen diesen Menschen und damit ein andauernder Hass gegen diese Form von Leben. Ja, also mit anderen Worten, das ist ein Einstieg in Faschismus, kurz gesagt. Ja, also dass daraus ein tiefgründiger, aus diesem Gewusel von Irritierungen und so weiter, diese Form von Mensch, zu der mein Bruder gehört, das ist ausmerzungswürdig. Das hasse ich. Keiner sagt ausmerzungswürdig. Du hast es angedeutet mit deinen Fantasien. Das war aber situativ. Aber wenn das zu einer, ich meine jetzt wirklich stabile, über Zeit stabile Reaktionsform, und ich kenne alle drei. Also nicht bei mir, sondern in der Beobachtung.
Reinhard, also ich habe ein bisschen Probleme mit diesem doch sehr schnellen Übertragung von einem sehr individuellen ärgerlich sein, wütend sein, Hass haben zu einem großen politischen
Sondern jemand, bei dem was stabil wird, bei dem es stabil wird.
Ja, aber es ist ja dann immer noch eine sehr individuelle, familiäre Situation und das generelle politische Element fehlt. Ich verstehe, was du damit sagen willst, aber ich finde den Sprung sehr weit gewagt jetzt erstmal. Ne?
Und, ich werde die empirischen Ergebnisse in einer geschlossenen Gruppe vorlegen.
Ja.
Das war nicht aus der Hüfte geschossen. Ich wollte es nicht sagen, aber es war nicht aus der Hüfte geschossen.
Ich würde mich eher an Teveleit orientieren, der den Faschismus also auch im einzelnen Menschen erkennt, aufgrund von Gewalt, praktischer Gewaltausübung. Aber die Fantasie und die Wut und der Hass ist in diesem Kontext noch qualitativ was anderes, nach meiner Meinung.
Wir diskutieren das nochmal zu zweit. Ist in Ordnung.
Die Diskussion wird an anderer Stelle weitergeführt, so habe ich es jetzt verstanden. Ich finde die Frage nach den Verarbeitungsmöglichkeiten auch eine total wichtige und hilfreiche Frage, sozusagen, weil die auch in eine positive Richtung zeigt, ja, wie kann man damit umgehen. Und ich glaube auch, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal, dass so viele Geschwister oder Kinder dann in diese professionelle Rolle reingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Verarbeitungsmöglichkeit ist. Also mir hat das sehr geholfen, sozusagen ein breites Spektrum an psychisch erkrankten Menschen kennenzulernen und festzustellen, was alles möglich ist mit diesen Erkrankungen und was nicht möglich ist und immer vergleichen zu können und zu sagen, aha, das ist nur bei meinem Bruder so oder aha, das ist bei denen auch so. Also das macht, glaube ich, ganz viel auch an Informationen ja letztlich auch und an Wegen damit umzugehen, die man als Professionelle ja auch entwickeln muss sozusagen. Und da kommt dann natürlich das Problem mit der Rollenkonfusion wieder, aber ich glaube, das ist auch eine hilfreiche Möglichkeit.
Zweifellos. Es hilft auch sehr gut, die eigene Angst vor dem psychisch Krankwerden abzuwehren, in die Berufsrolle reinzugehen und da die entsprechende Erfahrung zu machen. Und man bringt Erfahrungen ein. Also man bringt ja viel mehr mit.
Ja, und
primär als die, die es nur studiert haben.
Und man merkt auch sozusagen, also mir hat es geholfen, diese Hilflosigkeitsgefühle loszuwerden, die ich gegenüber meinem Bruder habe, die habe ich in der Arbeit überhaupt nicht, sondern da hatte ich immer den Eindruck, ich kann ganz viel bewirken, ich kann ganz viel ausrichten, kann ganz viel entwickeln, ich lerne daraus. Und ich hänge jetzt so ein bisschen auch an dem, warum möchte ich nicht, dass das öffentlich wird sozusagen. Ich glaube, das hängt nicht daran, dass ich Angst habe, stigmatisiert zu werden als Geschwister, sondern weil es eine andere Rolle ist und in dieser Rolle ist man selbstwirksam und in der Rolle kann man sozusagen was bewegen und helfen und unterstützen und ist nicht gefangen in der Geschwisterrolle, in der man sehr hilflos ist oder ich jedenfalls sehr, sehr hilflos bin, weil ich dort nichts bewegen kann, ja, und noch nicht meinen Kontakt herstellen kann.
Ich mache mir gerade heftige Gedanken über diese drei Stellungnahmen, also deine Verbindung hin zu einer faschistischen Haltung aus dieser eigenen familiären Erfahrung und dem Hass auf den Behinderten oder psychisch Erkrankten und irgendwie unerträglichen, ich sage jetzt mal Bruder und Christian, dein Einwand und jetzt das, was du dazu gesagt hast. Mir fiel beim Zuhören ein, bei uns im Dorf gibt es eine Unterstützergruppe, eine Willkommensgruppe für die inzwischen 15 Flüchtlinge, die angekommen sind aus Afghanistan, Irak und Syrien. Unsere Nachbarin ist da auch sehr aktiv. Es ist eine ganz, ganz, bei ihr ist alles ganz ordentlich und ganz super. Und beim zweiten oder dritten Treffen dieser Unterstützergruppe hat sie in einer, wie ich fand, beeindruckenden Ehrlichkeit und Klarheit gesagt, ich mache hier mit, um mit der Angst vor den Fremden besser umgehen zu können. Ich glaube, an so einem Punkt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in eine ausgrenzende, diskriminierende, vielleicht rassistische Richtung, oder man lässt sich auf etwas eigentlich ganz Unbequemes und ganz, ganz Ungemütliches ein. Und Christian, das, was du gesagt hast, habe ich auch verstanden, aber ich glaube, wenn man diese solche Erfahrung in der eigenen Familie macht und einen solchen Ekel und eine solche Abscheu vor der gesamten Situation, auf die man sozusagen als Familienmitglied irgendwie abonniert und verpflichtet ist, fixiert sein muss und man möchte eigentlich raus. Und da ist ein Mensch, der durch sein Verhalten das alles immer wieder neu aktualisiert. Dann kann es schon sein, dass aufgrund dieser ganz subjektiven eigenen familiären Erfahrung einen Boden geschaffen wird, aus dem heraus eine fremdenfeindliche Grundhaltung entstehen kann. Also ich möchte das, ich glaube, das ist, für mich ist das eine offene Frage. Wenn es dazu Untersuchungen gibt, würde mich interessieren.
Also ich finde wichtig, was du gesagt hast. Und es ist vielleicht auch nicht sinnvoll, genau an dem Punkt das hier zu vertiefen. Aber ich führe ja Interviews mit Geschwistern, die ich irgendwo auftreibe. Und da sind drei dabei, auf die das zutrifft. Das sind drei, ich sage ja, das sind Modelle, das sind drei Reaktionsweisen, die offensichtlich möglich sind. Vielleicht gibt es noch mehr, aber die drei sind, fallen auf.
Ich habe das, hab den Vorteil, dass meine Angehörigenrolle sich auf einen Cousin, auf einen Vetter bezieht. Und da ist nochmal eine andere Umlaufbahn. Und da hatte ich mehr Distanz und konnte mir auch das aussuchen, ob ich mich ihm zugehörig fühle oder nicht. Jedenfalls hatte ich die Idee, dass ich mir das aussuchen konnte. Aber ich wollte erst mal sagen, alles das, was heute Vormittag und Nachmittag gesagt worden ist, kommt auch in Familien ohne psychische Krankheit vor. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie viel ist hier Zuschreibung? Nur weil man eben weiß, dass da eine oder einer ist, der psychisch krank ist. Also dieselben auch Gefühle von nicht genug wahrgenommen zu werden, hat mein jüngerer Bruder mir gegenüber, ja, weil er immer in meinem Schatten gestanden hat, obwohl er heute beruflich viel erfolgreicher ist als ich und viel mehr Geld verdient. Und aber unter meinen Geschwistern war niemand psychisch krank. Ja, aber da waren auch genau solche Sachen. Oder jeder weiß, dass in keiner Gruppe, in keinem sozialen System so starke positive und negative Gefühle entstehen wie in einer Familie. Also Hass ist in einer Familie etwas Normales und hat erstmal a priori nicht seine Ursache darin, dass da einer psychisch krank ist. Man kann auch den Bruder,
es gibt andere Gründe auch.
Ja, man kann den Bruder auch hassen, wenn er nicht psychisch ist. Und dann wollte ich noch was sagen. Ich habe einen guten Freund, der hat seine Frau an die Zeugen Jehovas verloren. Das Elend, die Bitterkeit, die Hilflosigkeit, die der danach den Rest seines Lebens durchgemacht hat, übersteigt das, was ich bei Partnern von psychisch Kranken erlebt habe, um ein Vielfaches.
Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht einen Fehler machen. Also ich stimme Ihnen voll zu, dass alle diese Probleme in allen Familien auftauchen. Deshalb hatte ich auch diese Story da mit unserer Familienforschung gesagt. Das ändert aber nichts daran, dass es den Anschein hat, als wenn das systematisch, und da bleiben wir doch immer noch ein bisschen Sozialwissenschaftler, dass das ein systematisches Problem ist, was mit einer schönen Regelmäßigkeit, die weit oberhalb der Zufallsschwelle ist, in solchen Familien stattfindet. Ich habe schon immer gesagt, die Angehörigen der psychisch Kranken, die glauben immer, sie sind die Geschlagenen in dieser Welt. Es gibt viele andere Geschlagene. Aber das nimmt doch das Geschlagenheit der Eltern nicht weg. Das wolltest du auch nicht sagen. Aber mir ist schon wichtig, das sind keine Zufallsergebnisse. Du gehst mal in die Familie und findest das in jeder Familie. Das findest du so, diese Ähnlichkeiten, die wir hier schon in diesen paar Männekes, die hier sitzen, blitzschnell zusammen haben. Das hat mich dermaßen schockiert, sonst hätte ich vielleicht der Frage ja niemals nachgegangen. Weil du setzt dich nur mit 5 hin und du merkst, es gibt bedrückend vergleichbare Strukturen. Ja. Das ist mehr als zufällig.
Ja. Ich denke, aber
trotzdem ist richtig.
Man kann es auch gut zusammenbringen. Ich denke, dass hier die psychische Erkrankung alles verschärft, wie ein Katalysator wirkt. Und dass diese Probleme deshalb viel massiver, schneller und ernster auftreten.
Ich wollte nur hinzufügen, ich stimme dem auch zu, das kommt auch in anderen guten Familien vor, aber hier verschiebt sich was, die Gemengelage, die Balance ist eine andere auf einmal, weil da ist jetzt ein Teilnehmer, der ist krank. Und viele Fragen drehen sich ja auch immer um die Frage, was ist Krankheit, was ist Charakter? Und wir als vermeintlich Gesunde werden eben in eine Ecke gedrängt, wo wir viel mehr Rücksicht nehmen müssen. Es ist nicht ausgewogen, das Verhältnis oder die Bedingungen, unter denen man sozusagen sich in den Ring begeben könnte, ja, und diese Dinge verhandeln könnte. Man ist immer ausgebremst, weil man muss ja Rücksicht nehmen oder man muss das irgendwie akzeptieren und der kann ja nicht anders und so weiter und so fort. Es ist also auf einmal eine ganz andere Problematik da, mit der man umgehen muss in Familien, wo es einen Kranken gibt.
Genau, und das möchte ich gerne jedenfalls an einem Punkt genau das deutlich machen, und zwar bezogen auf das Phänomen der sogenannten Parentifizierung im Leben von Kindern psychisch erkrankter Eltern. Parentifizierung, also dass Kinder teilweise elterliche Rollen übernehmen, gibt es in jeder Familie. Das passiert in jeder Familie in schöner Regelmäßigkeit. Übrigens in der heutigen Zeit in den Familien, bei den jungen Eltern, die es besonders gut meinen und die mit ihren Kindern besonders offen und demokratisch umgehen wollen, passiert das gerade tausendfach besonders. Da kommt wahrscheinlich auch eine neue familiäre Psychodynamik auf uns zu. Aber genau diese Parentifizierung ist für Kinder psychisch erkrankter Eltern ein besonderes starkes Erlebnis und eben besonders intensiv, wenn es nicht um instrumentelle, sondern um emotionale Parentifizierung geht. Und da gibt es dann eben doch Unterschiede in der Ausprägung.
Da ist noch zwei Wortmeldungen.
Also ich hatte mir das auch aufgeschrieben, was Sie gesagt haben. Es kommt in allen normalen Familien, sogenannten normalen Familien, auch vor, die vielen Probleme. Immer dann, wenn eine schwere Krankheit die Familie betrifft, sei es auch Krebserkrankung oder sonstige Krankheit, ist die ganze Familie betroffen. Und das verändert auch, schwere Krankheiten verändern das Wesen eines Menschen. Und das belastet die ganze Familie. Ich denke, ich bin aufgewachsen mit einer geistig behinderten Schwester und ich weiß, dass meine Eltern, das ist nicht zu vergleichen mit psychischer Krankheit, das weiß ich auch, aber meine Schwester ist auch in vielen Stellen bevorzugt worden und wir Geschwister haben uns dann auch dagegen gewehrt. Aber wir kamen gut mit klar, wir haben nicht das Gefühl gehabt, wir kamen zu kurz, sondern es ist in der Familie irgendwo gut geklärt worden. Und ich denke, die Probleme gibt es, die hier überall genannt werden. Aber es gibt sicherlich auch positive Beispiele. Und ich meine nicht, dass das in allen Familien so extrem laufen muss. Also ich vermisse hier zum Beispiel auch Beispiele, wo in der Familie das gut gehandhabt worden ist, wo die Kinder und die Geschwister nicht so drunter haben leiden müssen. Und ich denke, das gibt es auch. Also ich halte es nicht für, es ist genau wie wir als Angehörige belastet sind, aber es gibt ein lebenswertes Leben mit unseren psychisch kranken Angehörigen, dass wir da gut mit klarkommen, egal bei allen Belastungen.
Also ich glaube, es gibt sicherlich viele andere Situationen. Ich berichte über die Geschwister, die ich kenne und die Geschwister, die sich dazu äußern und die Geschwister, die darunter leiden. So wie hier die anderen Angehörigen, die nicht Geschwister sind, aus ihrer Situation die dramatische Situation als Eltern von Geschwistern auch mit Regelmäßigkeit der Öffentlichkeit präsentieren und dann neigen andere Diskussionspartner nicht dazu zu sagen, aber es gibt doch Eltern, die sind ganz glücklich mit ihrem kranken Kind. Weil dann würden sie sich ziemlich veräppelt fühlen, wenn das jemand zu einem Elternteil sagen würde. Und ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand von den Geschwistern dadurch veräppelt fühlt, dass sie sagen, ihre eigene Erfahrung, weil wir reden über individuelle Erfahrungen. Ich versuche nur ein bisschen Gemeinsamkeiten rauszusuchen, aber es bleiben immer noch individuelle Erfahrungen. Die individuelle Erfahrung dieser Geschwister wird doch, das Risiko ist groß, dass das in der Diskussion entwertet wird, wenn gesagt, aber das ist doch nicht überall so. Es ist nie überall gleich. Nicht alle Eltern leiden unter ihren kranken Geschwistern. Nicht alle Eltern kümmern sich. Manche schmeißen die raus, manche lassen die auf der Straße vergammeln. Andere kümmern sich so um sie, dass sie rund um die Uhr eine Betreuung organisieren. Es gibt doch alles auf dieser Welt. Und insofern finde ich, so eine Form von Diskussion würde ich nicht gerne zulassen, weil das führt zu unbegrenzten Relativierungen und zur Forderung, wir müssen jetzt unbedingt also eine wissenschaftliche Forschung machen, wir müssen normale Geschwister mit Geschwistern aus Familien mit psychisch Kranken gleichmäßig verteilen und wir müssen die Belastung, die Forschung gibt es übrigens alle, aber wir müssen noch Tausende, wir müssen noch ein paar Tausende davon haben. Deshalb, ich will Ihnen nicht widersprechen, aber ich glaube, ich würde vorschlagen, diese Diskussion sollten wir vielleicht nicht führen. Die soll, weil wir wägen sonst Belastung gegeneinander auf. Das gefällt mir nicht.
Ich hätte doch nochmal, also was in normalen Familien es zu solchen Ausprägungen kommen kann, aus welchen Gründen auch immer. Wenn eine schwere Erkrankung reinkommt, eine Erkrankung ist dann schwer, wenn sie die Familie in irgendeiner Form existenziell betrifft, also wenn sie massiv ist, wenn drüber geredet ist, dann finden eigentlich diese Sachen auch alle statt. Die verändern die Spielregeln und das wird zum Teil auch als unfair von den Mitspielern betrachtet, weil halt das normale Wechseln nicht mehr möglich ist. Da gibt es auf einmal einen absoluten Anspruch, der die Spielregeln verändert.
Und es ist ja auch nicht nur Krankheit, gell? Wenn der Bruder kriminell wird, hast du dasselbe Problem.
Genau.
Und übrigens die Studie, wo ich von dem Krautgartner, das waren Kinder von vielen chronischen Erkrankungen. Ja. Sie haben völlig recht, wenn der Bruder, Schwester an Krebs erkrankt, passiert genau dasselbe.
Ja.
Es gibt keinen Unterschied auf der Ebene, die hier besprochen wurde.
Ja, die Frage ist, was gibt es spezifische Dinge, die anders sind zu anderen schweren Erkrankungen für die Geschwister? Oder sind die ähnlich wie bei allen anderen schweren Erkrankungen? Oder gibt es hier etwas spezifisch Besonderes?
Wissenschaftlich kann man dazu noch nichts sagen.
Ja, ich will nur sagen, ich weiß ja nicht, hier sind ja viele verschiedenste psychische Erkrankungen wohl am Start. Also in meinem Fall hat mein Bruder Schizophrenie. Und das ist eine Erkrankung, die man ist im Denken, im Fühlen und im Wahrnehmen völlig verstört. Das heißt, der lebt in einem ganz anderen Koordinatensystem. Und die Kommunikation ist eine ganz andere als mit jemandem, der vielleicht Krebs hat und dadurch depressive Schübe hat oder mit jemandem, der manische und depressive Phasen hat. Man kann das nicht vergleichen, glaube ich. Also es ist also in dem Fall, wo jemand dir erzählt, ach du bist da, ich dachte du wärst schon tot, du bist doch vor 3 Jahren gestorben. Wo soll man da ansetzen? Ja, wie soll man sich da verhalten und wie ich mich verhalten muss? Ist ein ganz anderes Verhalten, wie sich jemand verhält, der jetzt jemandem gegenübersteht, der eine andere Symptomatik aufzeigt. Das ist sehr individuell.
Ich möchte gerne dazu aus eigener trauriger Erfahrung sagen, dass es sich durchaus völlig anders anfühlt, wenn ich Geschwisterkind bin von einer psychisch erkrankten Schwester und auch eine Schwester hatte, die schwer an Krebs erkrankt ist. Und die an Krebs auch gestorben ist. Und die ich, sie war 12 Jahre jünger als ich und sie hat mich immer als Mutterersatz gesehen, was ich auch war von Geburt an von dieser jüngeren Schwester. Und ich habe sie ganz eng mit meinen Eltern an der Seite, aber so an erster Stelle in den Tod über 7 Monate begleitet, von Anfang bis Ende. Sie wollte bei jeder Chemo, dass ich dabei bin, bis im Krankenhaus. Es war für mich furchtbar, also auch eine Woche da in der Krebsstation mitzuliegen als völlig gesunder, weil ihr das so wichtig war, habe ich getan und es hat sich völlig, völlig anders angefühlt. Die ganze Zeit auch diese Begleitung, anstatt diese psychische schwere Erkrankung meiner noch lebenden Schwester. Das ist absolut anders. Ich bin jetzt noch aufgewachsen bei psychisch kranken Eltern, es kommt noch dazu, aber jetzt so, dass dieses Empfinden ist ein ganz anderes, auch diese Trauer um diese dieser junge Tod von meiner Schwester ist eine ganz andere, als jetzt diese psychisch erkrankte Schwester zu haben, diese chronische. Ne? Das ist völlig anderes, völlig anderer Umgang und auch diese Trauer, die fühlte sich gesund an und sie hat dann auch wie in diesen normalen, wie bei normalen Menschen Phasen auch nachgelassen. Sie hat also verschiedene Stationen durchlaufen. Und das ist anders. Also möchte ich wirklich sagen, das ist anders als psychisch krankes Geschwisterkind zu haben. Ja, wie, ja, ich hatte gehofft, ich kann es gut beschreiben. Aber, was meint sie jetzt? Sie ist anders, wie ich es anders fühle. Es fühlte sich gesunder an. Ich sage jetzt mal gesunder. Ich habe damit mit dieser kleinen Schwester jemanden verloren, aber so einen normalen Menschen, das war ganz schlimm, sie war ja sehr jung, diesen Menschen dann so zu verlieren und sie auch in den Tod zu begleiten, das ist schon sehr schlimm gewesen. Es fühlte sich aber immer gesünder an, wie soll ich sagen, als mit dieser, was ich ja jetzt habe, auch diese andere Schwester, die psychisch krank ist, auch diese, wie soll ich sagen, diese Belastung ist an eine andere. Also das habe ich gerne getan, ja, diese Begleitung in den, traurigerweise in den Tod, gern in Anführungsstriche, ne? Also es fühlte sich aber mit keiner Verpflichtung an. Mein Herz war da ganz anders dabei, als mit dieser psychisch kranken Schwester. Die jetzt da ist. Es ist anders. Es
hochinteressantes ist Phänomen, ja. Also,
ich bin Frau Schiffer sehr dankbar. Frau Schiffer hat mich ja heute hierher gelobt.
Mir ist sie durch den Kopf geschossen. Ihre jüngere Schwester ist gestorben. Mhm. Ihr Bruder, den sie früher kannte, ist auch nicht mehr da, aber er ist immer noch da. Das ist ein Teil des Unterschieds.
Ja,
wir werden das jetzt nicht ganz ausleuchten. Viele Fragen, die wir aufgegriffen haben und die ich teilweise auch abgebrochen habe, die bedürfen noch intensiver weiterer Diskussion. Wir diskutieren jetzt schließlich das erste Mal ein bisschen länger über die Frage der Geschwister. Aber das ist sicher eine hochinteressante Fragestellung. Da möchte noch jemand was zu sagen und Sie. Lass sie vor.
Ich habe nur eine kleine Bemerkung. Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist, wenn man, sag mal, einen Elternteil verliert an die Demenz oder an Alzheimer, dass der Mensch sich verändert und man den Menschen eigentlich nicht mehr hat, den man gekannt hat und den man eigentlich gelebt hat. Ich könnte mir vorstellen, so ähnlich ist das, wenn man jemanden an eine Psychose verliert. Oder?
Ich möchte zu deiner Frage, was macht den Unterschied, etwas sagen. Also erstmal, ich finde es doch hochinteressant, dass wir uns heute nicht nur damit beschäftigen, wie eine Erkrankung entsteht, also Pathogenese, sondern dass wir uns auch damit befassen und darüber Kenntnisse errungen haben, wie eine bestimmte Gestalt von Erkrankung, wie eine bestimmte Gestalt von Symptombildung entsteht. Das finde ich, also es ging mir durch den Kopf, als ich Ihnen vorhin zuhörte. Bestimmte Phänomene sind strukturgleich in allen Familien. Aber wie es zu den Unterschieden kommt, ist doch die eigentlich wichtige Frage. Und jetzt nochmal zu diesem, was macht den Unterschied? Ich habe mich eben intensiv versucht, in die Situation von meiner beiden älteren Kinder zu versetzen. Beide haben erlebt, an der Seite plötzlich realisieren zu müssen, eine behinderte Schwester zu haben. Ist sofort der verantwortungsvolle ältere Bruder geworden und er hat versucht, die Situation loszuwerden, indem sie mehrfach geäußert hat, sie würde ihre Schwester gerne aus dem Fenster werfen. Dann wurde er selber krank. Und jetzt kommt der Unterschied, der vielleicht hier am maßgeblichsten ein Beitrag zum Thema ist. Während er sehr gut bleiben konnte bei der Rolle des hilfreichen älteren Bruders für seine behinderte Schwester, fing er an, eine ganz tiefe Abneigung zu entwickeln gegen das krisenhafte und verhaltensauffällige, gegenüber das krisenhafte Verhalten seiner älteren Schwester, bis hin zu dem Punkt, dass er die Beziehung zu ihr abgebrochen hat, während er aber gleichzeitig die Beziehung zu der behinderten Schwester ganz gut halten konnte.
Ich möchte noch mal auf den dementen Angehörigen kommen. Ich hatte eine demente Mutter, die wir 4 Jahre lang gepflegt haben zu Hause. Wir wohnten Gott sei Dank da zusammen und meine Schwester hat also ihren Teil auch dazu beigetragen. Und das ist trotzdem ein ganz großer Unterschied, weil wir haben da eine Ruhe entwickelt. Wir waren sehr, dass wir kaum verreisen oder so, aber wir waren innerlich sehr ruhig, weil wir wussten, das ist am Ende ihres Lebens und an dem Zustand ist gar nichts mehr zu ändern. Und wenn man einen jungen Menschen hat, dann tut einem das so weh, dass der sich nicht entwickelt, dass man ständig in der Hoffnung ist, es könnte vielleicht ein bisschen wenigstens besser werden oder sowas. Und das ist das, was mehr belastet als die eigentliche Pflege- und Betreuungsarbeit.
Ich würde gern zu, ich weiß jetzt Ihren Namen nicht, ja genau, ich fand das so interessant, was Sie gesagt haben mit dem Unterschied. Es hat sich, Sie haben die Begriffe gewählt, normal oder gesund angeführt, als Sie Ihre jüngere Schwester leider in den Tod begleiten müssen. Und ich denke, man kann es ja manchmal ganz einfach machen. Also, wenn man jemand im Krankenhaus besucht, auch wenn es nicht so schwer ist, dann liegen da Menschen, die sind ein bisschen blässlich, denen bringt man Pralinen und 4 Zeitschriften mit und ein bisschen Schokolade. Die freuen sich, die sind dankbar. Gehen Sie zu Ihrem psychisch kranken Kind ins Krankenhaus, ist das immer dankbar und freundlich. Man wird angeschnauzt, man hat das falsche Zeug mitgebracht, man soll wieder abhauen, man ist sowieso scheiße. Verstehen Sie? Und dann immer dabei zu bleiben und noch zu sagen, es ist aber genauso ein kranker Mensch wie der, der eben blässlich und leidend im Bett liegt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Anstrengung. Und das stelle ich mir natürlich vor bei so einem jüngeren Menschen, einer Schwester oder einem Bruder, noch viel schwerer vor. Und einer von Ihnen hat gesagt, das mag strukturell ähnlich sein, das Problem, aber die psychische Krankheit verschärft es extrem. Das finde ich mit das Beste, was dazu.
Okay, ich gucke mal, was ich hier noch vorbereitet habe. Wir haben gehört, also dieses Hassphänomen ist ein vielfältiges, die anderen auch. Ich gehe mal hier weiter. Das ist ein Hinweis auf tiefe Ambivalenzen. Also diese Reaktionsweisen sind ja alles Versuche, mit Ambivalenzen klarzukommen. Vielleicht erzähle ich noch was aus den Geheimkästchen der Geschwister, das weiß ich noch nicht zu den Ambivalenzen. Gesunde Geschwister und Persönlichkeitsentwicklung. Gesunde Geschwister machen oft einen Selbstlern- und Entwicklungsprozess durch. Ja. Für mich war es sicherlich hilfreich, dass ich so einen Bruder hatte, für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Sie entwickeln, Zitat, häufig Bewältigungsstrategien, die ihnen als Schlüsselqualifikation auch in anderen Problembereichen des Lebens wertvolle Hilfe sein können. Bewältigungs- statt Defizitorientierung ist hier die Frage. Also wenn wir darüber reden, was für Geschwister sinnvoll ist, sollten wir nicht über die Defizite und über die Belastung und die Probleme reden, sondern wie bewältigen. Gelingt es nicht, dieser Selbstlernprozess, dass die eigene, der auch positiv für die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung ist, dann bleiben die Geschwister über, die sich entweder als hilfloses Opfer definieren oder sich voll und ganz von dem kranken Geschwister distanzieren, nämlich totale Ablehnung. Ich habe welche gefunden, die sich als absolut hilflose Opfer empfinden. In der Münchner Gruppe sind wahrscheinlich einige davon, weil die haben mir Antworten geschickt auf bestimmte Fragen. Das springt einem ins Gesicht, ich lese dann nachher mal welche vor. Aber wir kennen auch viele, die auf volle Ablehnung umgestellt haben. Gestern Abend in dem Film, wenn Sie es gesehen haben, der ältere Bruder hat sich eventuell auch in der Weise, das ist das jetzt, wo das Ding nicht von selber weitergeht. Gelingt es nicht, Erfolg statt persönlichem Wachstum, jetzt kommen die Zitate, ich bin ausgebremst in der eigenen Lebensplanung und Entwicklung durch mein krankes Geschwister. Trauer, Erkrankung, Angst rücken in den Mittelpunkt des Familienlebens und meines eigenen Lebens, sagen Geschwister. Ich stehe ständig unter Stress. Meine Leichtigkeit und Unbeschwertheit ist für immer, hat sie gesagt, verloren. Ich bin handlungsunfähig, denn das Problem lässt sich nicht lösen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das ein Durchgangsphänomen ist, die Sache so zu sehen, denn wir haben ja gelernt, unter anderem durch deinen Vortrag, wenn ich sehe, dass ich das Problem nicht lösen kann, dann muss ich mich fragen, ob ich vielleicht das falsche Lösungsziel vor Augen habe und ich muss mich fragen, ob ich vielleicht das Problem als solches anerkenne und mich dann frage, was ich tue, nämlich meinen tiefen Impetus, dass ich helfen kann, dass ich Probleme lösen kann, dass alle Probleme dieser Welt lösbar sind, dass das Problem der psychischen Erkrankung lösbar ist, außer alle Psychkranken umzubringen, dass das durch Hilfe lösbar ist, davon muss man sich doch trennen. Mein Bruder hat mir geholfen, mich von diesem Wahngebilde, dass das alles lösbar ist, zu lösen. Er hat sich irgendwann suizidiert. Er hat sich suizidiert. Du verstehst das Problem nicht, das ich gerade vortrage? Habe ich das gemacht? Hat sich angehört. Okay. Das Problem lässt sich nicht lösen. Ja, das Problem, damit hat er nicht gemeint, das Kind lässt sich nicht lösen, sondern das Problem, vor dem ich stehe. Gell? Ist doch logisch. Das Problem ist, ich kann ihm nicht helfen. Und dann muss man im Zweifelsfall irgendwann zur Kenntnis nehmen und dazu vielleicht Geschwistergruppen, dass es Probleme gibt, die sich nicht lösen lassen. Geschwister, mögliche Opferrollen. Ich bin für alles verantwortlich, habe keine Zeit mehr für mich und meine eigene Familie. Die Psychiatrie lässt mich nicht mit dem erkrankten Geschwister allein. Lässt mich mit dem erkrankten Geschwister allein. Oder die kritiklose Übernahme der aufopfernden Mutterrolle. Also das sind die Geschwister, die falschen Entscheidungen fällen, meiner Meinung nach. Das ist aus einem Bericht. Im Gedenken an die lebenslange Fürsorge unserer Mutter für das kranke Sorgenkind haben wir unseren schwerkranken Bruder in unsere Familie aufgenommen und haben, so ungefähr geht der Text weiter, und haben unser ganzes Familienleben um ihn herum organisiert. Da wird es mir persönlich grauselig. Der hat auf einer Angehörigentagung ist der gefeiert worden für diesen Vortrag. Daher habe ich diesen Vortrag. Ich war nicht anwesend, aber alle waren begeistert. Ich fand es erschreckend. Wir alle kennen Lotte Mucha, die ihre kranke Schwester mit nach Hause genommen hat, bei sich hat mit ihr zum Schluss zusammengelebt. Die würde nie so formulieren. Die würde doch nicht sagen, das ganze Leben wird drumherum organisiert. Gesunde Geschwister und Herkunftsfamilien. Ja, das gehört jetzt auch noch dazu.
Ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, was man grundsätzlich für eine Beziehung zu seinem Geschwister hatte. Ich weiß nicht, also wenn man zwischen 10 und 15 ist, dann ist man sich entweder sehr entfremdet oder sehr nah. Oder man, es gibt ja unterschiedliche Beziehungen, es gibt durchaus gute Geschwisterbeziehungen, sehr schlechte, warum auch immer, bevor so ein Kind erkrankt. Und das ist ja maßgeblich auch dafür, inwiefern man, also ich habe mich immer ein bisschen fremd gefühlt in unserer Geschwistergruppe, in dem Sinne, als dass ich diejenige bin, die eigentlich ein sehr, sehr, sehr entfremdete Beziehung zu meinem Bruder habe. Andere erzählen, was sie alles gemacht haben, habe ich das gemacht und war in der Psychiatrie und habe mit denen gesprochen und alles Dinge, die ich nie gemacht habe, weil ich nie die Chance bekommen habe, zu meinem Bruder zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens eigentlich eine nähere Beziehung aufzubauen. Also das ist schon sehr entscheidend, was man da für eine Beziehung hat.
Es gibt auch eine Untersuchung, wo diese Geschwisterrollen altersmäßig bezogen werden. Also wann wird jemand krank, und da sieht man auch drastische Unterschiede, dass das wirklich altersabhängig ist. Und der Altersabstand zwischen den Geschwistern spielt auch eine Riesenrolle. Ja, ja. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt.
Ja, ich habe ja heute Morgen schon mal gesagt, dass bei uns Loslassen das große Wort in der Familie war. Vor einer Zeit, meine Kinder kommen zu Geburtstagen, Weihnachten und so weiter mit mir oder mit der Familie zusammen. Auch der kranke Bruder wird abgeholt. Der hat überhaupt ein Studium auch hinter sich, er ist Diplompädagoge, damals hat er gemacht, lebt aber in einem Heim, geht in die Werkstatt und hat dann mal zu einem Kaffeetisch zu seinen Geschwistern gesagt, Mensch, das, was ihr alle erreicht habt, habe ich nicht erreichen können durch meine Erkrankung. Und ich habe eine Tochter, die ist Familienpädagogin, die ist dann auf ihn zugegangen, hat gesagt, Mensch, hör mal, jetzt hör bloß auf. Du gehst in die Werkstatt, du machst das und das und das. Wenn wir dich und euch nicht hätten, was wollten wir denn dann machen? Meinst du? Ja, hat sie gesagt, das empfinde ich so und das sage ich in meinem Team. Sie arbeitet ja auch mit psychisch kranken Leuten. Gebe ich das so weiter? Und wir empfinden es als Familie sehr gut, dass du sowas machst. Und du bildest zur Allgemeinbildung, trägst du sehr viel auch mit deiner Erkrankung bei. Und wir finden das toll, was du machst. Und dann kam er zu mir nach ein paar Tagen und sagt, Mutti, hast du das gehört, was die gesagt hat? Boah, das finde ich toll, dass die das so sehen. Ich bin halt krank, kann man eben nichts ändern. Punkt.